Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Das hat diese Woche ganz schön für Aufsehen gesorgt. Eine Studie zur Polizeigewalt bei uns in Deutschland, in der die vermeintlichen Opfer befragt wurden und erstmals detailliert also sagen, was los ist, wer durch Beamte geschlagen, zu Unrecht gefesselt oder getreten worden ist, auf einer Demo oder einem Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel zum Beispiel. Denn das sind schon die beiden Situationen, in denen es laut dieser Studie immer wieder kracht. 3.300 Betroffene haben bei der Befragung der Ruhr-Universität Bochum mitgemacht und das Ergebnis: 70% berichten von körperlicher Gewalt durch Polizeibeamte und 19% gaben auch an, dadurch schwer verletzt geworden zu sein oder zumindest schwere Verletzungen davon getragen zu haben. Das ist alles nicht repräsentativ, das sei dazu gesagt, und deshalb gibt's auch viel Kritik von Seiten der Polizeigewerkschaften. Damit ihr wisst, was bei uns auf der Straße los ist, sprechen wir drüber mit dem Leiter der Studie, mit dem Kriminologen Tobias Singelnstein. Ein Schwerpunkt und eine Schwierigkeit von Polizeigewalt ist sicherlich die Definition. Was ist überhaupt Polizeigewalt?
Ja, die Polizei ist ja in bestimmten Situationen befugt, Gewalt einzusetzen. Das heißt, das Gesetz gestattet ihr den Gewalteinsatz, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Allerdings sind das eben Ausnahmebefugnisse. Also das generelle Gewaltverbot gilt eigentlich auch für die Polizei. Und sie darf eben nur in diesen Ausnahmesituationen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, Gewalt einsetzen.
Mhm. Ab wann ist bei uns Polizeigewalt juristisch rechtswidrig?
Im Prinzip immer dann, wenn die rechtlichen Grenzen, die diese Gewaltausübung gestatten, überschritten werden. Das heißt, wenn entweder die jeweiligen Voraussetzungen der rechtlichen Befugnis überhaupt nicht vorliegen oder wenn das Handeln der Polizeibeamten unverhältnismäßig ist oder wird. Das heißt, wenn der Gewalteinsatz eigentlich nicht mehr erforderlich ist, um die Maßnahme durchzusetzen oder nicht angemessen ist.
Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Statistik von rund 2000 Fällen rechtswidriger Polizeigewalt im Jahr 2018 aus. Auf welche Zahlen kommen Sie?
Wir können das ja gar nicht genau für Jahre sagen, weil wir haben eine Lebenszeitprävalenz abgefragt. Dadurch, dass es bisher zu diesem Bereich praktisch keine systematische Untersuchung aus betroffenen Perspektive gibt, haben wir gesagt, wir gehen erstmal explorativ vor. Das heißt, wir versuchen, so viele Betroffene wie möglich zu erreichen und deren Berichte erstmal uns anzugucken, um überhaupt mal einen Einblick in dieses Themenfeld aus betroffenen Perspektive zu bekommen.
Da gibt es wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelzahl an Menschen, die sich vielleicht dann eben nicht melden, wenn sie Opfer von polizeilicher Gewalt geworden sind, oder?
Genau, wir sehen jetzt in unserer Stichprobe ein Verhältnis von 1:6. Also auf jeden Fall, der angezeigt wird oder wo es zu einem Strafverfahren kommt, kommen dann 6 Fälle, in denen eben kein Strafverfahren stattfindet. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr viel mehr Verdachtsfälle, als die Statistik es zunächst vermuten lässt.
Haben Sie da eine Erklärung zu, woran das liegt?
Ja, die allermeisten Fälle gelangen ja durch eine Anzeige der Betroffenen in die Statistik und den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis. Und wir haben natürlich die von uns Befragten auch gefragt, ob sie Anzeige erstattet haben oder nicht. Und da sehen wir, dass die Anzeigebereitschaft in diesem Deliktsbereich eben sehr gering ist. Nur 9% unserer Befragten haben gesagt, sie hätten sich für eine Anzeigeerstattung entschieden. Der absolute Großteil sagt, nein, davon habe ich lieber keinen Gebrauch gemacht. Und wenn man sich anguckt, was die Gründe dafür sind, dann dominiert im Prinzip ein Motiv in unterschiedlichen Schattierungen. Die Leute sagen, sie haben eigentlich das Gefühl, sie haben keine Chance mit einer Anzeige gegen Polizeibeamte. Entweder weil ihnen kein Glauben geschenkt wird oder weil sie davon ausgehen, dass Polizeibeamte ohnehin nichts zu befürchten hätten oder weil sie sogar mit negativen Konsequenzen wie zum Beispiel einer Gegenanzeige rechnen.
In Ihrer Studie sind vor allem 2 Situationen beschrieben, nämlich bei Großdemonstrationen oder bei Polizeieinsätzen bei einem Fußballspiel. Was können Sie über diese Situationen sagen? Warum passiert Polizeigewalt vermeintlich ausgerechnet da?
Man muss natürlich zunächst mal sagen, dadurch, dass wir kein repräsentatives Sample haben, können wir diese Befunde jetzt nicht ohne weiteres auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Wir können also nicht genau sagen, ob das in der Wirklichkeit insgesamt tatsächlich die besonders belasteten Bereiche sind. Aber es spricht natürlich viel dafür, dass es Situationen sind, in denen das ein größeres Problem darstellt als andere. Und ich glaube, dafür kann man verschiedene Erklärungsansätze heranziehen. Zum einen sind solche Großveranstaltungen natürlich auch für die Polizei ganz besondere Einsatzsituationen. Das ist natürlich was grundsätzlich anderes, ob dort ein oder mehrere Hundertschaften unterwegs sind und sich einer anderen großen Personengruppe gegenüber sehen oder ob das eine Situation zwischen 2 Streifenbeamten und einzelnen Bürgern auf der Straße oder auch in einer privaten Wohnung ist. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, den man, glaube ich, berücksichtigen muss, ist, dass wir es zum Teil bei den Versammlungen und auch bei den Fußballspielen schon mit so einer Art etablierten Konfliktverhältnis zu tun haben. Das heißt, da gehen beide Seiten schon mit bestimmten Vorannahmen, bestimmten Erwartungen in den Kontakt rein. Und das prägt dann natürlich auch das Geschehen, das Weitere.
Jetzt ist ja Gewalt ein sehr dehnbarer Begriff. Wahrscheinlich empfinden Sie auch andere Dinge als ich jetzt zum Beispiel als gewaltvoll. Über was für Gewalttaten und Verletzungen sprechen diejenigen, die bei Ihnen in der Studie mitgemacht haben?
Wir haben einen relativ engen Gewaltbegriff gewählt. Also wir haben gesagt, uns interessieren eigentlich nur Erfahrungen mit körperlicher Gewalt im Sinne des Paragraphen 223 des Strafgesetzbuches, also Körperverletzungen im strafrechtlichen Sinne. Und es gab auch eine ganze Reihe von Leuten, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie haben jetzt psychische Gewalt erfahren oder sie haben als Zeuge Erfahrungen gemacht. Das haben wir dann auch auf einem kürzeren Fragebogen erhoben. Aber das, was uns eigentlich interessiert und was wir jetzt erstmal ausgewertet haben, der Hauptfragebogen, das sind eigene Erfahrungen mit körperlicher Gewalt im Sinne des Strafgesetzbuches.
Also mal Knüppel in die Kniekehle oder Schwitzkasten, dass man keine Luft mehr bekommt?
Genau, also das geht im Prinzip los bei zu hartem Festhalten, Überschubsen, Schlagen, Treten, Einsatz von Wasserwerfer und Pfefferspray bis hin zu Schusswaffen und Taser.
Es gibt viel Kritik an dieser Studie. Der NRW-Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Erich Rittinghaus, sagt, er glaubt nicht an brauchbare Ergebnisse. Schließlich seien die Befragten ja anonym gewesen, haben ihren Namen nicht angegeben. Und Rainer Wendt, der Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat mir erklärt.
Die Hauptkritik ist, dass hier ganz gezielt Gruppen ausgesucht wurden, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen und daraus diese Schlagzeilen zu produzieren. Ich sehe da kein strukturelles Problem in der Polizei angesichts von Millionen von Amtshandlungen, die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland jährlich vollziehen, und zwar völlig korrekt. Und wenn man sich anschaut, dass die Polizei seit vielen Jahren und Jahrzehnten das Vertrauen der Bevölkerung in einem Maße genießt, wie es international und europäisch einmalig ist, dann sieht man auch hier, da ist kein strukturelles Problem.
Sagt Rainer Wendt, der Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Der Kriminologe Tobias Singelnstein ist Studienleiter. Ich habe mit ihm gesprochen, wollte wissen, was er dieser Kritik an ihrer Studie entgegenzusetzen hat.
Gut, also das hat uns jetzt natürlich erstmal nicht überrascht, dass die Polizeigewerkschaften nicht begeistert sind und mit so einer kritischen Perspektive auf unsere Ergebnisse reagieren. Aus meiner Sicht ist da wenig dran, und ich würde mir wünschen, dass die Polizeigewerkschaften sich auf die Sachdiskussionen einlassen und sich diesem Problem stellen. Auch aus meiner Sicht steht vollkommen außer Frage, dass die Polizei in der Regel ihre Befugnisse natürlich im Rahmen der rechtlichen Regelungen einsetzt, das heißt rechtmäßig handelt. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle, und ich glaube, man kann sagen, dass das notwendig zu polizeilichem Handeln dazugehört, dass es dieses Problem rechtswidriger Gewaltanwendung gibt. Da, wo man die Polizei damit beauftragt, das staatliche Gewaltmonopol auszuüben, da gibt es natürlich auch Fälle, wo es zu Fehlern kommt, wo es zu Grenzüberschreitungen kommt und wo es zu Missbrauch kommt. Und für mich ist die Frage eher, wie geht die Institution dann damit um? Stellt man sich diesem strukturellen Problem, setzt man sich damit auseinander oder versucht man eben, es unter den Teppich zu kehren?
Wenn es denn strukturelle Probleme sind. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen draufschauen und die Kritik entlernen, indem wir gucken, wie Sie an die Betroffenen gekommen sind.
Genau, das ist ja für eine Viktimisierungsbefragung eigentlich immer so eine ganz entscheidende Frage, wie kommt man eigentlich zu den Betroffenen, die man befragen möchte. Es ist in dem Fall, wenn wir ein Phänomen haben, was nicht so häufig ist und in der Gesellschaft so ungleich verteilt ist, nicht möglich, leider eine repräsentative Stichprobe zu bilden. Und wir haben gesagt, wir gehen dann eher explorativ vor und versuchen, wie gesagt, erstmal so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Und dafür haben wir uns den Forschungsstand angeguckt, den es gibt zu dem Thema, und haben geguckt, was sind denn so gesellschaftliche Bereiche, wo gesagt wird, da kommt dieses Problem vor, da spielt es eine besondere Rolle. Und das sind eben marginalisierte gesellschaftliche Gruppen, also Wohnungslose, Geflüchtete, Drogennutzer. Aber das sind natürlich auch Versammlungssituationen und das sind auch Konstellationen im Fußball. Und ein Teil unserer Rekrutierungsstrategie war, in diesen ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen eben Organisationen anzusprechen und sie zu bitten, die Informationen über unsere Befragung weiterzuleiten. Das ist aber eben nur eine Schiene gewesen. Daneben gab es eine zweite Schiene. Wir haben sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Medienarbeit. Wir haben selber Social-Media-Arbeit gemacht. Wir haben Flyer verbreitet. Also wir haben, glaube ich, uns bei der Rekrutierung wirklich sehr viel Mühe gegeben, so viele Leute, auch so viele unterschiedliche Leute wie möglich zu erreichen.
Wenn die Stichprobe, die Sie untersucht haben, nicht repräsentativ ist, was heißt das für den Umgang der Ergebnisse Ihrer Meinung nach?
Also die Ergebnisse, die wir haben, das, was wir in der Stichprobe sehen, gilt erstmal nur für die Stichprobe. Wir können also das nicht ohne weiteres verallgemeinern und sagen, das ist so in der Gesellschaft insgesamt. Aber nun muss man natürlich auch sehen, dass wir eine ziemlich große Stichprobe haben mit den 3.375 Fällen nach Datenbereinigung, die wir auswerten können. Das ist schon eine ganze Menge und auch ziemlich ausdifferenziert. Ich glaube, da findet man schon für viele Fragen eine Menge Anhaltspunkte, wie das in der Gesamtgesellschaft aussieht. Also beispielsweise Frage Dunkelfeld, beispielsweise Frage Anzeigeverhalten. Ich glaube, das sind Dinge, da kann man durchaus Schlussfolgerungen für die Gesamtsituation ziehen.
Die Gefahr ist natürlich, dass man das natürlich verallgemeinert.
Ja, man kann es nicht eins zu eins übertragen, nicht einfach so verallgemeinern. Das muss man in aller Vorsicht tun. Aber so ist das eben, wenn man sich in so einem Themenfeld bewegt, wo es bislang im Prinzip kaum Forschung gibt und jetzt das erste Mal versucht, da quantitativ systematisch zu erfassen, was da aus Sicht der Betroffenen im Dunkelfeld eigentlich los ist.
Geht es Ihnen nur darum, das darzustellen oder vielleicht den Finger da drauf zu lenken? Oder haben Sie wirklich auch daraus Erkenntnisse gewonnen, was man vielleicht im Umgang miteinander verbessern kann?
Also in erster Linie geht es uns erstmal darum, das zu untersuchen und darzustellen, wie sich das aus Sicht der Betroffenen und gerade auch im Dunkelfeld darstellt. Aber ich glaube, es gibt dann schon eine Reihe von Dingen, die sich ja aus den Befunden mehr oder weniger automatisch ergeben. Wir sehen zum Beispiel, dass die Nicht-Identifizierbarkeit der handelnden Beamten ein großes Problem ist offensichtlich. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die aus diesem Grund schon von der Anzeigeerstattung absehen, weil sie sagen, ich kann gar nicht identifizieren, wer hat denn da jetzt gehandelt. Und auch die Staatsanwaltschaften stellen in diesen Teilbereichen Demonstration und Fußball sehr viele Verfahren ein, weil sie sagen, sie können die handelnden Beamten nicht identifizieren. Und da kann man natürlich zu dem Schluss kommen, dass die Nicht-Identifizierbarkeit offensichtlich in der Praxis ein Problem ist. Und da gibt es ja nun ein Mittel, was im politischen Raum diskutiert wird, nämlich die Kennzeichnungspflicht. Und es liegt also natürlich nahe, dass das ein Mittel ist, um die Situation zu verbessern.
Es gibt Studien zur Gewalterfahrung der Polizisten. Warum soll es nicht auch Studien zur Gewalterfahrung der Opfer geben? Man muss nur mit Verallgemeinerungen ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben da gerade Tobias Singelstein gehört, der Studienleiter von der Ruhr-Universität Bochum.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.